OYOcast, der Podcast des Kreisjugendring München-Land. Alles rund um Jugendarbeit und natürlich den Kreisjugendring.
Genug für alle, für immer. Diese einfachen Worte umschreiben die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ziemlich umfassend. Die 17 Ziele, englisch Sustainable Development Goals oder kurz SDGs, sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen. Mit ihren 169 Unterzielen sind die SDGs so etwas wie ein universeller Transformationsfahrplan zur weltweiten Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung. Und das in den drei Kernbereichen Soziales, Umwelt und Wirtschaft, also allen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Die 17 Ziele wurden 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet und gelten für alle Mitgliedstaaten, unabhängig davon, ob es sich um ein Entwicklungsschwellen- oder Industrieland handelt. Die Ziele, so verschieden sie auch erst einmal anmuten, sind alle eng miteinander verbunden und bedingen einander. Bis zum Jahr 2030 sollen sie erreicht werden und die Welt gerechter, gesünder, friedlicher und sozialer machen. Eine Welt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Genug für alle, für immer eben. Von dieser Zukunftsvision noch einmal kurz einen Ausflug in die Geschichte. 1945 werden die Vereinten Nationen als globale internationale Organisation gegründet. Die wichtigsten Aufgaben? Sicherung des Weltfriedens, Einhaltung des Völkerrechts, Schutz der Menschenrechte und Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Im Lauf der Zeit sind außerdem immer mehr Aufgaben auf sozialem, humanitärem und vor allem ökologischem Gebiet in den Vordergrund gerückt. Daher wurde 1992 bei der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm mit konkreten Handlungsempfehlungen für das 21. Jahrhundert verabschiedet. Die Agenda 21. Sie fordert unter anderem eine neue Entwicklungs- und Umweltpartnerschaft zwischen den Industriestaaten und den ärmeren Ländern und definiert Nachhaltigkeit als übergreifendes Ziel der Politik, gemäß dem Motto global denken, lokal handeln. Dann im Jahr 2000 die Millennium Development Goals, MDGs. Die hatten 8 Ziele. Zum Beispiel keine Armut, Schulbildung für alle, aber auch schon nachhaltige Ökologie und Stärkung der globalen Zusammenarbeit. Umsetzung bis 2015. Kein Spoiler, wenn ich sage, dass das nicht so ganz geklappt hat. Bei den SDGs wollte man es nun besser machen, also beide Stränge verbinden und alle Länder in die Zielerreichung mit einbeziehen und vor allem die Industrieländer stärker in die Pflicht nehmen. Die nächsten Steps waren dann, 2013 nationale und internationale Treffen und Konferenzen und eine weltweite Umfrage, an der 8 Millionen Menschen teilgenommen haben. Im Jahr darauf gab es Arbeitsgruppen und Veranstaltungen zur Entwurfserstellung der Agenda 2030 und 2015 schließlich Regierungsverhandlungen mit einem abschließenden Gipfeltreffen aller 193 Mitgliedstaaten zur Verabschiedung der Resolution am 25. September 2015 am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York. Ganz schön was auf die Beine gestellt in einer relativ kurzen Zeit, die auch einfach dafür reif war, jetzt die Anliegen kleinerer und nationaler Umweltschutz, Umwelt- und eine Weltbewegungen auf die globale Ebene zu heben. Denn die Probleme der Weltgemeinschaft sind ja auch global. Ressourcenknappheit, Umweltschädigung und Klimawandel, Verlust der Biodiversität, ungerechte Verteilung des Reichtums und ungleiche Entwicklungschancen betreffen uns alle. Potenziert durch eine immer noch rasant wachsende Weltbevölkerung. Bei der Umsetzung der SDGs liegt natürlich eine große Verantwortung bei den Regierungen der UN-Mitgliedstaaten. Aber eben nicht allein. Die Ziele können nur erreicht werden, wenn möglichst viele Akteure sich vor Ort einbringen und engagieren. Und so hat sich auch der KJR München-Land auf den Weg gemacht, die SDGs innerhalb der Organisation zu verankern. Und zwar systematisch und langfristig durch die Integration in den neuen Organisationsentwicklungsprozess OYO Vision 2030. Die OYO Vision 2030 hat den letzten Organisationsentwicklungsprozess KJR 2020 Fit in die Zukunft abgelöst und ist nun für die nächsten 10 Jahre wegweisend, wie unsere Organisation zukunftsfähig und nachhaltiger werden kann. In dem, was wir tun, bei den Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden oder in unseren Partnerschaften. Und das alles immer im Sinne der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Verschiedene Meilensteine gab es hierzu schon. Ende 2020 eine Kick-Off-Veranstaltung zum neuen Prozess, wo erst einmal sortiert und gesammelt wurde, was haben denn die 17 Ziele mit dem KJR und meiner Arbeit eigentlich zu tun? Und dann bei der Zukunftskonferenz im April 2021 wurde es schon richtig konkret. An 3 Tagen wurden Utopien entwickelt, sich mit Partnern ausgetauscht, aber auch schon Projekte, Themenkanäle und Gruppen gebildet, um diesen friedlichen Transformationsprozess mitgestalten zu können. Denn alle Mitarbeitenden sollen sich über Angebote und Maßnahmen beteiligen können, die zur Erreichung der SDGs beitragen. Wie das funktioniert und wo wir da als Organisation stehen, darüber spreche ich heute mit Anke Schliehofer. Sie leitet das NETZ, das Naturerlebniszentrum des Bildungszentrums Burg Schwanegg, ist seit 40 Jahren beim KJR und das Thema Nachhaltigkeit begleitet sie schon ihr ganzes Leben. Liebe Anke, willkommen hier im OJO-Cast.
Ja, hallo Elke. Ja, du hast schon gesagt, bin 40 Jahre beim Kreisjugendring und Nachhaltigkeit beschäftigt mich wirklich gefühlt mein ganzes Leben. Und wenn ich so zurückdenke, dann hatten wir, als ich 15, 16 war in der Schule, eben schon vom Club of Rome dieses Grenzen des Wachstums gelesen. Da war die ganze Bewegung gegen Atomkraft, die Angst, wir könnten die Welt zerstören durch Atomkraft. Also das Ganze ist ja jetzt 45 Jahre zurück, ja. Und das Thema hat sich ja nicht verändert. Wenn Menschen merken, ihre Zukunft ist bedroht, was die jungen Menschen von Fridays for Future ja auch wirklich klar aussprechen, dann ist das Beste, aktiv zu werden und sich damit zu befassen und da was Konstruktives draus zu machen. Und das hat sozusagen mein Leben geprägt, also vielleicht so als Einleitung. Und deswegen habe ich beim Kreisjugendring auch immer danach gestrebt, dieses Thema Mensch und Natur verbinden zu können, also in die Umweltbildung zu kommen. Hatte dann das große Glück, dieses Projekt Umweltpädagogik eben vor 30 Jahren starten zu können. Es war, glaube ich, in der Welt schon eine Aufbruchsstimmung, 92. Da war die Konferenz von Rio. Da sind ganz viele Umweltstationen entstanden, ohne als solche schon so benannt zu werden, also Projekte und so weiter. Und die ganzen Jahre bis zu den SDGs eigentlich war die Agenda 21 unser Leitbild. Also das Soziale, das Ökologische und das Wirtschaftliche zusammenzudenken. Diese 3 Säulen und vor allen Dingen hat die Agenda 21 ja die Partizipation betont, Kinder und Jugendliche beteiligen, Frauen beteiligen und die Rolle der Bildung beschrieben. Und das ist auch immer noch aktuell. Was parallel passiert ist, die Millenniumsziele, die haben wir nicht so verfolgt. Das haben, glaube ich, die Entwicklungsinitiativen mehr betont. Da ging es vor allen Dingen um Entwicklungsfragen und soziale Gerechtigkeit in der einen Welt. Und mit den SDGs ist da was zusammengewachsen. Ja, es wurde alles zusammengepackt. Und das ist das Großartige an den SDGs, dass die Vereinten Nationen natürlich notgedrungen, ich meine, Agenda 2030 heißt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Es ist nicht mehr die Agenda 21. Bei der Agenda 21 ging es darum, was ist zu tun im 21. Jahrhundert, damit wir als Menschheit auf diesem Planet gut überleben oder gut leben können. Und bei der Agenda 2030 ist ganz klar geworden, der Zeitraum ist jetzt, diese 10 Jahre sind entscheidend, wie wir als Menschheit handeln, wie dann das Szenario sein wird danach.
Kann man ja nur hoffen, dass es bei den SDGs besser klappt, weil bei den Jahrtausendzielen konnten die UN ja zwar im Kampf gegen Armut und Hunger große Fortschritte erzielen. Beim Hauptpunkt Nachhaltigkeit war die Bilanz ja eher ernüchternd.
Das Ganze ist eine Vision. Das muss man natürlich auch so sehen. Agenda 2030 mit 17 Zielen. Aber es ist doch großartig, dass sich 193 Nationen überhaupt auf eine gemeinsame Menschheitsvision einigen konnten. Und natürlich darf man die Vision nicht mit der Realität verwechseln. Aber wo kämen wir denn hin, wenn wir keine Vision hätten? Und dieses visionäre Denken, das ist in der Bildung unglaublich wichtig zu fördern. Das ist das Entscheidende. Ich persönlich kann ohne eine Vision oder ohne eine Utopie gar nicht die Kraft finden, schöpferisch tätig zu sein.
Wie hast du die Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung beziehungsweise dann die Verabschiedung des Abkommens miterlebt, also persönlich und auch beim KJR?
Ja, also ich habe mich gefreut und dann hat mein Sohn, der im deutsch-französischen Austausch mit der Schule war, Anfang 2016 oder so. Die waren dann in Genf bei den Vereinten Nationen und er hat diese Original-Postkarte mitgebracht. Und ich hatte gesagt, Mama, das ist doch deine Sache hier, dafür stehst du doch ein. Und da habe ich mich natürlich total gefreut und dann lag die immer auf meinem Schreibtisch. Und dann hatte ich natürlich die Motivation, noch mehr zu gucken, was können wir damit hier in der Arbeit machen, mit dieser neuen Vision der Vereinten Nationen. Und wir haben dann ja auch zur 16 eine eigene KJR-Postkarte gemacht mit den 17 Zielen, haben auch diese 5 Ps draufgeschrieben. Ich finde, die 5 Ps sind nochmal so einprägsam, weil sie vereinen eben das, was ich sagte, People, es geht um Soziale. Dann kommt Planet, den Planeten erhalten, das war die ökologische Dimension. Und dann kommt Prosperity, das ist sozusagen die wirtschaftliche Dimension, das ist der Wohlstand sozusagen. Und wie können wir Wohlstand so entwickeln, dass wir nicht auf Kosten von Mensch und Natur leben? Also neue Wohlstandsmodelle. Das ist eigentlich, was in Prosperity drin steckt. Das Ganze funktioniert nur mit globalen Partnerschaften oder Partnerschaften auf allen Ebenen. Das ist das letzte Ziel, 17. Und es funktioniert nur natürlich im Frieden und mit starken Institutionen, die schaffen, diesen Frieden zwischen den Ländern zu bewahren. So ist ja die UNO im Grunde ja auch entstanden.
Lass Sie mich einmal ganz kurz zusammenfassen, diese 5 Ps. People, Planet, Prosperity, Peace und Partnership, kann man sich eigentlich ganz gut merken.
Absolut. Und das finde ich eben an den 5 Ps so schön. Und die Postkarte ist ja im KJR dann überall rumgegangen. Aber das reicht halt nicht. Ja, man muss es ja mit was verbinden. Man muss es erklären. Du musst es dich praktisch dafür begeistern, wenn du so willst, und mit dem Herzen verbinden und mit deinem Alltag. Was heißt das eigentlich? Und wir hatten ja damals schon eine Organisationsentwicklung, wo es darum ging hier, wie können wir die Prinzipien des Kreisjugendrings noch besser umsetzen, leben und so weiter. Und als dann jetzt...
Okay, ganz kurz zum Verständnis.
Ja.
Das war aber jetzt noch nicht im Rahmen dieses neuen Organisationsentwicklungsprozesses, oder?
Noch nicht. Das war jetzt die alte Organisationsentwicklung 2020. Und dann kamen mehrere Dinge zusammen. Ich stelle ja immer Projektanträge ans Umweltministerium, geförderte Projekte. Und die UNESCO, sie sind ja auch ausgezeichnet als Lernort der UNESCO, die hat dann eben ein neues Programm aufgesetzt. Und das ist eben letztes Jahr gestartet, 2020, die Dekade. ESD for SDGs heißt sie, gemeinsam für die SDGs. Das war ja in Vorbereitung, das wusste ich. Und wir haben dann gesagt, als Modellprojektantrag für 2 Jahre, wir kümmern uns jetzt um diese Nachhaltigkeitsziele. Es ist wichtig, die Leute wissen immer noch nichts davon. 2015 verabschiedet, es muss mehr in die Welt, damit sich alle Menschen damit verbinden können, weil jeder findet da was. Ja, meine Erfahrung ist, du machst mit Kindern, mit Jugendlichen Projekte und so weiter und stellst diese SDGs vor und alle sagen, ja klar, logisch, total logisch, die Vision, da stehe ich voll dahinter. Ja, das sagen alle. Und die Motivation ist riesig bei Kindern und Jugendlichen. Und ich habe mir gedacht, bei Kollegen wird das ähnlich sein, habe mit Markus Fink gesprochen, ob wir nicht die neue Organisationsentwicklung, die ja auch anstand, mit in den Projektantrag nehmen. So, das war ein Baustein vom Umweltministerium. Wenn man es reinmacht, wenn man den Antrag bewilligt bekommt, dann hast du auch ein bisschen Ressourcen für sowas. Ne? Und dann, wenn wir schon beim Organisationsprozess sind, dann kam Corona auch als Chance, sag ich jetzt mal, weil wir konnten dann vieles im Projekt nicht umsetzen mit Kindern und Jugendlichen und mussten viel digital machen. So auch die Organisationsentwicklung, jetzt diesen Start der neuen Organisationsentwicklung. Und im Grunde war es eine Chance, weil da konnten sich viel mehr Kollegen beteiligen. Es ist viel einfacher, eine Konferenz mit 216, glaube ich, die da mitgemacht haben bei der Zukunftskonferenz. Real wäre das schwieriger gewesen als digital. Es wäre natürlich real schöner gewesen, ganz klar. Aber ich sehe es als Chance, dass viel mehr Kollegen und Kolleginnen damit einbezogen werden konnten, weil damals bei der alten Organisationsentwicklung haben sie 50 Stakeholder nach Siegsdorf eingeladen. Ja, da war ich dabei, aber nicht alle konnten da dabei sein. Insofern war Corona und die Digitalisierung in diesem Fall eine Chance, mehr Kollegen zu erreichen für den Start. Ja, und wir haben uns dann ja viel überlegt, wir haben ein Kernteam, ich weiß gar nicht mehr, wie das Kernteam zustande kam, aber jedenfalls gab es einen Aufruf, wer will mitmachen im Dialog, und dann haben sich Leute gemeldet. Und
für alle Nicht-KJRlerInnen werfe ich das jetzt mal ganz kurz dazwischen.
Ja.
Der Dialog ist quasi unser internes einmal monatlich versandtes Kommunikationstool mit allen Infos im Intranet.
Ja, weil wir, also wir sind immer über den Dialog gegangen.
Ja, sehr löblich, so muss das sein.
Im Prinzip, wer sich beteiligen wollte, konnte das wirklich von Anfang an. Und dann gab es Treffen und es gab Gruppen und wir haben gesagt, wir müssen, wenn wir eine gute Konferenz hinkriegen will, einen Vorlauf haben. Also es ging ja eigentlich schon 2019 los, wenn wir wollen, weil wir haben 2019 dieses Handbuch geschrieben, Handbuch N vom Kreisjugendring und haben den Fachtag hier dazu gemacht. Das war ja ein Wunsch, der irgendwie aus der Kollegschaft kam, dass wir mal zur Nachhaltigkeit was machen. Und da ist ja ganz viel passiert, da waren 80 Kolleginnen da, wir hatten hier das Radl-Kino, die Mareike hat das Handbuch vorgestellt und so weiter. Also es war ein sehr schöner Tag, wo wir bereits die SDGs alle da hatten. Wir hatten die Ausstellung zu den Nachhaltigkeitszielen. Wir hatten diese Würfel da schon stehen und die Kollegen kannten die Postkarte. Also da haben wir schon eine Verbindung geschaffen. Und dann ging es 2020, ja, es muss noch mehr sein. Wir brauchen so einen Kick-Off. Und da war auch eine Gruppe, die sich überlegt hat, wie kann ein guter Kick-Off sein. Ja? Da haben wir junge Leute über Engagement Global, hatte so vorgeschlagen, ob wir nicht junge Menschen nehmen, die im Ausland gewesen sind und die den Blick von der einen Welt bringen. Weil das Geniale an den Zielen, ja, an dieser Vision, das sage ich immer allen jungen Menschen, auch letzte Woche, ist, wir sind nicht alleine. In 193 Ländern der Welt sind da Menschen aktiv für die gleiche Vision. Und wir können alle voneinander lernen und es gibt eben nicht mehr dieses Gefälle, reich, arm, Länder des Nordens, Länder des Südens und so weiter, sondern es ist eine Ebene. Wir sind eine Menschheit. Und das finde ich das Neue an dieser Vision. Ja, dass es einfach alles verbunden ist. Alle Ziele gehören zusammen und man muss sie auch zusammen denken. Und da haben wir natürlich noch was zu tun, dass nicht jeder so in seiner Kiste bleibt, sondern auch das Ökologische mitdenkt, das Wirtschaftliche und so weiter. Also diese Ps mitdenkt, ja, diese Kategorien. Und zu wissen, auch überall auf der Welt sind Menschen aktiv, das finde ich motiviert einfach.
Also die SDGs lagen sozusagen beim KJR schon länger in der Luft und den offiziellen Kick-Off für den neuen Organisationsentwicklungsprozess OYO-Vision 2030, den gab es eben bei der Zukunftskonferenz im April 21 und da standen ja auch die SDGs im Mittelpunkt. Welche Chancen hat der KJR als Organisation, diesen Prozess auch im weiteren Verlauf gut im Sinne der SDGs zu gestalten?
Ja, KJR ist eine großartige Organisation, ist immer am Puls der Zeit. Wir sind so groß, ja, dass wir ein Riesenpotenzial an großartigen Kolleginnen und Kollegen haben. Wir haben das Glück, einen wohlhabenden Landkreis zu haben und finanzielle Mittel. Und ich sage immer, wer soll es denn machen, wenn nicht wir, die in so einer privilegierten Lage sind, ja? Also haben wir ja auch einen Auftrag, sage ich jetzt mal, hier was zu tun. Und man muss auch sagen, einen Auftrag schon deshalb, weil unser reicher Landkreis natürlich auch besonders viel Energie verbraucht und CO2. Da haben wir ja 29++, auch aus dem Grund, wir haben also wirklich auch einen Auftrag, was zu tun.
29++, das ist die gemeinsame Klima- und Energieinitiative des Landkreises, also der 29 Städte und Gemeinden des Landkreises München. 2016 ins Leben gerufen mit dem stolzen Ziel, die Treibhausgase, also den jährlichen Pro-Kopf-Ausstoß auf 6 Tonnen zu reduzieren. Da liegt noch ein weiter Weg vor uns. Also jetzt können wir das überhaupt schaffen.
Du kannst ja nur handeln, wenn du auch motiviert bist, ja, wenn du eine positive Vision hast. Sonst jeder mit einem schlechten Gewissen und ich muss verzichten. Und das ist nicht so einfach, ja, zu motivieren. Die Menschen wollen sich nicht so leicht ändern, wenn sie gerade bequem irgendwo. Das ist ja das Problem mit der Veränderung. Der Wälzer, Harald Wälzer, kennst du ja sicher auch, der hat so diesen Begriff geprägt. Transformation bei Design oder Transformation bei Desaster? Ja? Lernen wir nur durch Katastrophen oder können wir auch anders lernen? Eben über Visionen und Ausprobieren und so weiter. Wahrscheinlich beides. Ich glaube, viele rühren sich erst, wenn die Katastrophe schon nah ist. Der Überlebenswille, der kommt halt, wenn du kurz vor der Katastrophe stehst. Deswegen machen wir uns nichts vor. Aber ich möchte lieber bei Design die Transformation hinkriegen. Und ich glaube, so geht es uns allen, oder? Dass wir noch gestalten möchten und nicht nur noch reagieren. Diese Chance bietet jetzt diese Agenda 2030. Diese 10 Jahre sind die Chance, noch bei Design die Transformation hinzukriegen.
den Wandel aktiv so zu gestalten, also zu designen, dass eine lebenswerte Zukunft für alle möglich ist. Impulse und Ansätze dazu gibt es eben im Buch von Harald Welzer und Bernd Sommer, Transformationsdesign, Wege in eine zukunftsfähige Moderne. Packe ich auch in die Shownotes den Link. Warum war denn die Zeit der Agenda 21, der Millenniums Goals, nicht vertrödelt, sondern warum war sie vielleicht wichtig und wertvoll, um bis hierher zu kommen?
Es war gut, dass wir diese Zeit hatten, Pioniere sein zu können, viele Modelle zu entwickeln und zu sagen, so kann es gehen, so kann Bildung funktionieren, so kann man zusammenleben. Es gibt ja überall wunderbare, reale Utopien, die gelebt werden. Und die sollten wir uns anschauen. Ja? Wie machen sie es? Und hätten wir die alle nicht, dann würde diese Transformation nicht möglich sein. Und deswegen sind die Pioniere des Wandels unglaublich wichtig, dass sie nicht immer aus Panik und Angst also nur reagieren. Das
funktioniert wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, damit sind wir beim nächsten großen Punkt, den IDGs, den Inner Development Goals. Denn um eine Transformation by Design, also diesen umfassenden globalen Plan, die 17 Ziele umsetzen zu können, also überhaupt in der Lage dazu zu sein, braucht jeder Mensch bestimmte Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualitäten. Die sind in den IDGs zusammengefasst. Das sind insgesamt 23 Kompetenzen, aufgeteilt in 5 Kategorien. Anke, was sind denn diese inneren Fähigkeiten, die wir jetzt alle brauchen, um den Wandel zu gestalten?
Wir haben doch diese Gesundheitswoche gehabt vom Kreisjugendring im Mai. Und ich habe, weil ich bei den Pioneers of Education, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, von diesen wunderbaren Kongressen, die bundesweit unglaublich, also 6000 Menschen digital vereint haben. Und ich habe da teilgenommen, digital. Und denen geht es ja wirklich auch um diese großen Fragen. Die haben da ja auch Menschen, da geht es auch um Wandel, Regenerationsfähigkeit und so. Und über die Katharina Wies habe ich da bei diesem Achtsamkeitsangebot bei der Gesundheitswoche, und da ist der Markus Fink auch dabei gewesen, habe ich im Vorgespräch von den IDGs und dieser Bewegung erfahren und das dann eben auch gesagt. Die IDGs sind doch super, weil die genau das zusammenbringen, was eigentlich auch die Kompetenzen sind, die wir in der Bildung für nachhaltige Entwicklung ja seit Jahren versuchen zu fördern. Aber sie kombinieren das mit diesem Thema der Transformation. Wie kann überhaupt Wandel geschehen? Ich weiß nicht, ob die von Theorie U hatten wir ja hier auch schon mal ein Seminar. Das hatte der Markus organisiert. Alles digital, weil Corona. Aber die Theorie U von Otto Scharmer, die sagt ja auch, du hast Vergangenheit, du hast Zukunft. Und die Transformation kann ja nur in der Gegenwart, in der Präsenz passieren. Auf jeder Ebene, beim Menschen selber. Ja? Das heißt, wir brauchen Menschen, die es schaffen, aus der Vergangenheit zu lernen, eine Zukunftsvision zu haben und das in diesem Augenblick, in dem sie ganz präsent und Achtsamkeit üben, jeden Tag wieder transformieren. Und es passiert noch viel mehr an diesem Punkt der Präsenz, der Gegenwart. Wir sitzen ja jetzt gerade hier in der Gegenwart. Hier passiert das Neue, hier passiert die Realität. Das ist das, was mich so hoffnungsfroh auch macht, dass es diesen Augenblick der Präsenz gibt, wo das Neue in die Welt kommen kann.
Inwiefern gehen denn die IDGs über die Kompetenzen, die es in der BNE braucht, hinaus?
Also die Kompetenzen in der BNE, die bisher in der Bildung für nachhaltige Entwicklung betont wurden, waren Kompetenzen zur Kommunikation, sich zu motivieren. Da finde ich ganz viel wieder. Auch das Handeln, gemeinsam Handeln, dieses Denken auch, Komplexität, Perspektivwechsel, sich an langfristigen Zielen. Das ist alles in der Bildung für nachhaltige Entwicklung längst beschrieben. Aber was hier neu ist, sind eben diese Betonung auf das Sein, also dieses Bewusstsein und Präsenz, was ich gerade so gesagt habe, und nochmal dieses offen für Neues sein und diesen inneren Kompass der Werte. Wertebildung ist auf jeden Fall schon in der Nachhaltigkeitsbildung immer drin gewesen. Aber da ist es nochmal betonter, ja, dass es auf diesen Einzelnen ankommt. Und das Zweite ist diese großartige Betonung der Beziehung und der Verbundenheitserfahrungen. Also Sein und Beziehung, das wird nochmal mehr betont bei den IDGs, diese Kompetenzen. Und da haben wir ein Riesenspektrum, was wir in der Bildungsarbeit auf allen Ebenen unterstützen können. Also dieses wirklich ganz Mensch werden. Und da ist natürlich viel zu tun, aber wenn wir alle lernen, bewusster, präsenter, achtsamer zu sein, und darauf kommen wir auf die IDGs, Und wenn solche Menschen, die diese IDGs, diese inneren Development Goals gut geübt haben, wenn die sich dann politisch engagieren und dann auch Machtpositionen bekommen, wo sie für das Gemeinwohl agieren, dass die Welt sich verbessert.
Also Sustainable Leadership als unser Silberstreif am Horizont.
Sustainable Leadership, genau.
Genau, also Otto Scharmer, Theorie U, auch in den Shownotes ein Link dazu. Nochmal zurück. Wann müssen wir denn ansetzen? Also muss es nicht viel früher sein? Also auch den Kindern und Jugendlichen beibringen, ihr Leben im Sinne einer globalen Gerechtigkeit nachhaltig zu gestalten. Du bist eine der Autorinnen des Buchs Wandel braucht Bildung, in dem es um Konzepte und Impulse für die Praxis in der Bildung für nachhaltige Entwicklung geht. Wie kann es denn gelingen? Sind wir nicht schon von unserem Wirtschaftssystem, das so aufs Wachstum ausgerichtet ist, sowieso schon versaut?
Ja, das muss ich. Also du sprichst jetzt von diesem Thema Transformation.
Genau.
Genau. Da gibt's ja sogar den wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, ne? Maya Göppel, die hat ja auch diesen Transformationsbegriff von 2011. Der ist ja schon alt. Ja, wir müssen alles transformieren, weil wir können praktisch das alles nicht schaffen, wenn wir nicht komplett unsere mentalen Infrastrukturen, die ja alles prägen, transformieren. Ja, wir brauchen eine sozial-ökologische Transformation, so sprechen sie. Aber wie soll das gelingen, wenn sich nicht innerlich, ja, so wie wir geprägt sind, das beim Einzelnen auch verändert? Wir haben Jahre des Kolonialismus hinter uns, Jahre des Patriarchalen hinter uns, ja, und wir haben dieses Thema ja hier Gott sei Dank in der politischen Bildung auch integriert, aber es prägt immer noch so sehr unser Schulsystem. Es ist der Wahnsinn, da geht es immer noch mehr um Konkurrenz als um Kooperation, es geht immer noch mehr um Wettbewerb als um wirklich gute Teamarbeit, es geht immer noch darum, bestimmte Dinge zu lernen, um noch besser, weiß ich nicht, Rendite zu kriegen, Menschen, Firmen auszubeuten. Also das Wirtschaftssystem muss sich doch komplett verändern im Grunde. Und die besten Sprüche findest du eigentlich auf diesen Demos von Friday for Future, ist mir so eingefallen. Die haben dann so Öko statt Ego drauf, zum Beispiel als Spruch. Oder es geht ja eigentlich alles zusammen. Im Grunde geht es ja um eine Balance. Ja, und Selbstfürsorge und Fürsorge für andere müssen ja kein Widerspruch sein. Ja. Und es geht jetzt nicht um ein Shift komplett, nur noch Kommunismus, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um Bewusstseinsentwicklung. Ja. Und wir sind ja immer beides. Ja. Wir wollen autonom sein, wir sind verbunden. Wir sind individuelle Wesen und wollen selbstbestimmt sein und wir gehören aber zu einer Gemeinschaft. Und deswegen, glaube ich, ist das gar nicht so kompliziert. Es geht einfach darum, das, was wir als Dilemmata oder als Widersprüche erleben, zu integrieren.
Das ist schön, dass du das so sagst, weil es gibt einem schon, ja, gibt einem schon ein bisschen Hoffnung.
Ja, ich glaube, die Menschheit ist an einem Punkt, wo es wirklich um Bewusstseinsentwicklung geht und auch darum, jetzt innezuhalten. Also so wie bisher können wir nicht weitermachen. Wir leben auf Kosten des Potenzials Vielfalt. Wir verlieren unsere Regenerationsfähigkeit, weil wir immer linear denken, immer schneller, immer höher, immer weiter. Und das ist dann sozusagen globalisiert worden, dieses Wirtschaftsprinzip. Ne? Gewinnmaximierung auf Kosten der Lebensgrundlagen und zukünftiger Generationen. Es geht dann mit Monokulturen, mit Massenkonsum. All das ist total einseitig. Und das wissen wir eigentlich alle. Ja, wir sind ja auch Naturwesen. Im Grunde wissen wir es. Wir haben ganz viele gute Beispiele. Wir haben unsere Ahnen gelebt in und mit der Natur. Klar, sie hatten auch, dass Natur ja auch bedrohlich sein kann, zu bewältigen. Aber sie haben in und mit der Natur gelebt. Das heißt, sie haben eigentlich einen ganz anderen Bezug dazu, was Wachstum sein kann, was ein organisches Wachstum ist. Deswegen mache ich so gerne wildnispädagogische Seminare. Die mache ich ja seit Jahren hier im Kreis Jugendring, biete ich die an, weil wir dann einfach mal 3 Tage in und mit der Natur leben. Dann philosophieren wir natürlich auch immer und versuchen, uns klarzumachen, was brauchen wir eigentlich wirklich zum Leben und wie können wir diese Grundbedürfnisse im Prinzip auf eine Art befriedigen, dass es uns allen gut geht. Und deswegen sind wir ja auch so Fans hier inzwischen der philosophischen Gespräche, bieten diese Weiterbildung an. Ich mache jetzt die Trainerausbildung und haben ja diese philosophischen Gespräche zu unseren Prinzipien auch angeboten und zu den Fragen. Sie sind integriert in ganz viele Seminare und so weiter, weil dieses gemeinsam Nachdenken und wenn ich dazu ein Wort sagen darf, was dieses Philosophieren eigentlich will, es ist eine neue Kultur des Zuhörens und des Miteinander einen Raum schaffen, wo wir versuchen, eine Frage zu vertiefen. Die Frage gehört uns allen, ja, und es ist unser gemeinsamer Schatz, was dabei rauskommt. Und es geht also überhaupt nicht darum, ich weiß es besser, ich habe recht, ich habe die Lösung, gar nicht. Sondern es ist dieses Offene, sich mit einer Frage beschäftigen, wo es keine eindeutige Antwort gibt und wo ganz viele Perspektiven nötig sind, um ein Stück weit der Wahrheit, die es ja doch irgendwo gibt, näher zu kommen. Und ich glaube, das ist so eine Kultur, die sollten wir überall auch implementieren, weil dann nach so einem Gespräch, wenn du verschiedene Perspektiven gehört hast, hast du eine ganz andere Motivation zu handeln und kommst auf viel bessere Lösungen. Es dient natürlich dem Handeln, das ist kein Gehirnjogging, ja, es dient dazu, bessere Lösungen zu finden.
Da ist sie wieder, die Motivation. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, das funktioniert auch super mit Kindern.
Das ist großartig. Die haben so wahnsinnig gute Ideen. Die UNESCO betont das ja auch. Das Ziel 4 ist, wie wir die Jugend einbeziehen können und ernst nehmen können. Da sehe ich die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung wirklich durch Kinder und Jugendliche, dass die das Neue in die Welt dann bringen, wenn wir sie drin unterstützen. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist Bildung.
Unterstützung gibt es auch im Handbuch N, das hast du vorhin schon kurz erwähnt, wo die KollegInnen für ihren Alltagsdschungel Unterstützung und Orientierung finden in puncto Nachhaltigkeit.
Also Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung hängen ja zusammen. Das ist auch bei der UNESCO übrigens betont. Ziel 2, Handlungsfeld 2 ist, dass praktisch die Lernumgebungen müssen zusammenpassen zu den Inhalten. Du kannst ja nicht über Nachhaltigkeit reden oder nachhaltige Lebensstile reden und gleichzeitig total viel verschwenden. Weil ich meine, wenn du über Lernen redest, das meiste lernt man durch Vorbilder, durch Nachahmung und so weiter und nicht über die Worte. Die Kinder merken sofort, wenn eine Diskrepanz ist. Ja, zwischen dem, was die Lehrer dann vielleicht über Nachhaltigkeit erzählen und dann wird in der Schule noch nicht mal Energie gespart oder Müll getrennt, das geht doch gar nicht. Deswegen haben wir ja auch uns engagiert, dass es Nachhaltigkeitsbeauftragte gibt im Kreisjugendring, weil viele Kollegen dann auch sagen, ja, aber das ist doch so mühsam, immer rauszukriegen, was gerade nachhaltig ist. Und das ist auch in der Tat mühsam. Uns wird ja als Bürger unglaublich viel zugemutet, ja, in einer nicht nachhaltigen Gesellschaft rauszukriegen, was ist jetzt gerade das Beste. Und deswegen wollten wir dieses Thema auch verbunden mit Bildung für nachhaltige Entwicklung natürlich dann mal verschriftlichen. Da sind ja ganz viele Tipps drin in dem Handbuch N, Links, gute Beispiele, um Kinder und Jugendliche zu motivieren und so weiter. Aber im Grunde geht es uns da ja auch um ein anderes Denken, ne? Es braucht für Nachhaltigkeit auch einen inneren Kompass. Also das Prinzip Re habe ich mir so gemerkt, ne? Reuse, Repair, Recycle.
Reduce, oder?
Reduce. Reduce war das Erste, ja. Also weniger verbrauchen, es wiederverwenden, es reparieren. Immer wieder die Frage zu stellen, kann ich das auch vielleicht, bevor ich es neu kaufe, irgendwo gebraucht kriegen? Kann ich es mit anderen Teilen tauschen und so weiter? Und wenn ich es kaufe, dann Qualität. Gibt es etwas, was vielleicht reparabel ist? Und das haben wir alles ins Handbuch N reingepackt an Ideen. Und dafür ist das Naturerlebniszentrum auch da, dass wir eben die Zeit bekommen, dass wir recherchieren und Kollegen über den Dialog, es gab ja dieses 40 Tage Lecker, was die Kolleginnen gemacht haben, dass wir ein bisschen was Impulse reingeben, auch für die Kolleginnen und Kollegen. Und die können uns jederzeit fragen. Das ist die Hoffnung über die SDG, über jetzt diese OJO-Vision, dass wir diesen Austausch halt noch besser vertiefen.
Partnership innerhalb des KJR.
Ja. Und wir versuchen, was wir können. Aber eine Haltung, die sich sicher ändern muss in der Gesellschaft, weil du vorhin zur Haltung gesprochen hast, ist, die da oben machen das schon. Und so ist es ja bei allen, beim Thema Diversity, beim Thema politische Bildung und so weiter, ist ja überall das Gleiche. Der Einzelne ist ja doch aufgefordert, selber zu denken, selber zu handeln und so weiter. Aber wir können diese ganzen globalen Fragen nicht alleine lösen. Das ist ja auch, was die SDGs sagen. Wir können es nur gemeinsam. Und jeder kann und sollte das beitragen, was er kann, ohne sich zu überfordern, ohne Panik zu kriegen, aber auch ohne immer auf dem Sofa zu bleiben, bequem. Ne? Also raus aus der Komfortzone ist schon auch gefragt.
Um aktiv zu werden, muss man handlungsfähig bleiben, ziel- und lösungsorientiert bleiben. Dabei hilft einem Resilienz. Du hast bei der Gesundheitswoche im Mai auch selber einen Resilienzkurs angeboten. Warum sind Resilienzstrategien denn wichtig für die Transformation?
Also Resilienz und Nachhaltigkeit hängen total eng zusammen. Ja, also schon der Ulrich Grober, der zum Begriff der Nachhaltigkeit geschrieben hat, sagt, Nachhaltigkeit bedeutet eigentlich auch Resilienz. Resilienz ist im Grunde eine natürliche Fähigkeit von Ökosystemen. Resilienz ist einerseits sozusagen eine Stabilität eine Anpassung und eine Transformation zusammenzukriegen, dieses Spektrum. Und es hat immer zwei Seiten. Einerseits musst du Risikofaktoren und Gefahren erkennen und andererseits aber auch Schutzfaktoren und Ressourcen. Es hat immer beide Aspekte. Das heißt, im konkreten Fall, das, was uns krank macht, zu vermeiden, und zwar auf allen Ebenen, ja, persönlich zu erkennen, was macht uns krank, was sind die Risikofaktoren und die natürlich vermeiden. Auf der Ebene der Natur oder der Kommunen oder der Region ist es das Gleiche. Was macht eine Kommune krisenanfällig oder was macht die Erde krisenanfällig? Und dann gibt es dieses in der Mitte, Anpassung heißt, was können wir nicht verändern? Wir müssen es annehmen, wie es ist. Klimaanpassung, wir bauen Deiche an der Nordsee. Und das Dritte, die Transformation, das ist ganz zentral, weil es kann ja nicht so bleiben. Also alles, was uns krank macht und wir verändern können, müssen wir ja verändern. Du musst ja auch dann was tun, damit diese Risikofaktoren eingeschränkt werden, damit wir nicht weiter zerstören, damit nicht weiter Kinder und Jugendliche gefährdet sind und so weiter und so fort. Und das Ganze, würde ich sagen, Resilienz ist ja die Fähigkeit, in Krisensituationen trotzdem gesund zu bleiben, sich zu regenerieren. Und das gilt ja auf allen Ebenen. Deswegen hat das ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Wie gehst du nachhaltig mit persönlich mit deinen Ressourcen um? Was macht dich glücklich? Was macht dich stark? Wo sind deine Grenzen? Und was musst du aber auch verändern in deinem Leben? Das ist auf der persönlichen Ebene, aber das Gleiche gilt für eine Einrichtung. Also deswegen, die Organisation muss resilient sein und werden. Eine Region muss resilient sein. Das habe ich auch in meinem Vortrag drin. Resiliente Regionen, die brauchen mehr Autonomie auch. Das heißt, wie kriege ich die Lebensmittel möglichst lokal, die Energieversorgung möglichst lokal? Wie schaffe ich neue Gemeinschaften? Und dann auf der Ebene der Welt, stopp mit der Naturzerstörung. Deswegen ist, glaube ich, Resilienz ist mehr als nur gesund bleiben. Ja, es ist Umgang mit Krisen auch, in Krisensituationen trotzdem sich regenerieren zu können und gesund zu bleiben, seine schöpferische Fähigkeiten zu erhalten, also die Fähigkeiten zu leben und so weiter, glaube ich, eine Schlüsselkompetenz. Es ist eine Zukunftskompetenz. Und es lohnt sich, sich damit wirklich tiefer zu beschäftigen und sich auszutauschen.
Wie pflegst oder erhältst du deine eigene Resilienz?
Ich habe mich viel mit diesen Faktoren beschäftigt. Was macht mich glücklich? Was gibt mir Energie? Und dazu gehören ganz viele Faktoren. Das eine ist Natur. Ich bin ja Biologin auch und im Studium hat mich am meisten fasziniert, wie Entwicklung eigentlich passiert. Und das funktioniert nur durch Koevolution, durch Symbiosen, durch Kooperation und eben nicht nur mit Konkurrenz. Das ist unglaublich spannend. Ja. Und der ganze Bereich des Künstlerischen gibt mir enorm viel Energie und ich glaube, das schöpferische Potenzial bei Kindern und Jugendlichen zu wecken, ja, dass sie selbst wirksam erfahren, sie können was tun und sie können was Neues, Schönes, was schaffen, was Sinn macht, ja. Dann natürlich gute Gespräche, Gemeinschaft, das Philosophieren. Du begegnest jemandem und hast einen neuen Impuls oder hast eine neue Inspiration oder du hast was, kannst dich mal wieder begeistern, ja, für das Schöne, was unerwartet kommt und so weiter. Dieses Ganze, was auf der körperlichen Ebene spielt, natürlich auch eine Rolle. Diese Ganzheitlichkeit und sonst Projekte. Projekte mit anderen gemeinsam. Diese Zukunftsfragen nicht alleine damit grübeln und der eigenen Angst, sondern immer, wenn ich nicht weiter weiß. Hier im Kreis Jugendring ist ja großartig. Dann hast du immer Menschen, die da sind, die du fragen kannst. Wie siehst du das? Wie würdest du das machen? Und das ist das, was mir an der Arbeit hier so Spaß macht. Wir sind ein Team. Es gibt immer jemand, der eine Idee hat. Und das hat für mich allerhöchste Priorität bekommen, dass man das Gefühl hat, dass man etwas Sinnvolles tut für etwas, was größer ist als du selbst.
Was hat sich durch den Organisationsentwicklungsprozess schon positiv verändert?
Also ich habe mich schon allein gefreut, dass so viele dabei waren, ja. Und es geht nur gemeinsam durch Zusammenarbeit. Und der Kreis Jugendring, das ist ja ein Riesenpotenzial an Vielfalt, an Kooperationsmöglichkeiten, an Synergieeffekten und so weiter. Wir haben ja dieses Zukunftslabor entwickelt, ist jetzt ein Beispiel, zusammen mit der JBS. Das war eine Gruppe bei der Zukunftskonferenz und da kann man dann visionär denken, weil ich glaube, dieses visionäre Denken dürfen, träumen dürfen, ja, was wäre eine gute Welt, ist schon sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir das Zukunftslabor gemacht, wo auch die Nachhaltigkeitsziele, natürlich die SDGs da waren. Und dass das jetzt geklappt hat, finde ich super, dass ein Konsens darüber besteht. Es ist wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten und dass wir diese Zukunftsfragen bewegen und zu merken, dafür sind wir als Kreisjugendring da, für diese großartige Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und das finde ich so schön an dieser Vision. Alle können mitmachen und jeder hat ja gute Ideen.
Und diese guten Ideen, die werden wir uns in Teil 2 dieser Folge anschauen von den KollegInnen aus dem KJR. Weil ich habe schon gesehen, das muss eine Doppelfolge werden. Das quetschen wir jetzt hier nicht noch mit rein. Anke, ganz zum Schluss noch. Wenn du noch einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir noch wünschen für diesen Prozess?
Ja, ich wünsche mir, dass wir dranbleiben an den wirklichen Fragen, dass wir an den Themen dranbleiben, dass wir im Gespräch bleiben und immer versuchen, gemeinschaftlich bessere Lösungen zu finden. Ich würde mir wünschen, dass wir im Landkreis es sichtbar machen, was alles schon gibt, um Jugendlichen Mut zu machen. Es gibt ja schon viele Orte des Wandels. Also sowas wie Repair-Cafés, wie solidarische Landwirtschaft, wie Coworking Spaces, Transition Town Bewegung gibt es ja im Landkreis, damit Kinder und Jugendliche real gelebte Utopien, sage ich mal, erleben können und inspiriert werden können. Und dann, dass wir diesen Sprung schaffen, also dieses andere Denken, dass wir es immer wieder thematisieren, weil ich bilde jetzt 25 Jahre Umweltbildner aus. Ja. Und man merkt, es liegt dann wirklich darum, dass man sich wirklich mit diesen Themen befasst. Das ist ein großartiges Projekt. Darüber haben wir ja auch dieses Buch geschrieben. Bildung braucht Wandel. Ja, Bildung braucht Wandel. Wandel braucht Bildung. Was Bildung für nachhaltige Entwicklung sein will, eine ganzheitliche Bildung, die alle einbezieht, die verschiedene Zugänge ermöglicht und wo wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen diese wichtigen Themen nachhaltige Entwicklung bewegen, ohne dass es so ein Zeigefinger ist, ja, sondern dass jeder sich praktisch mitgenommen fühlt und sagt, ja klar, da mache ich mit. Also dieses global Denken, lokal Handeln, ich glaube, das ist wirklich etwas, was man immer wieder üben muss. Das heißt, du kannst im Kreisjugendring alles auch mal unter die Lupe nehmen. Kann man das noch nachhaltiger machen? Kann man das noch inklusiver machen? Kann man das noch mehr im Sinne der SDGs? Also sowas, aber können wir auch liebevoll miteinander umgehen, mit Geduld, also dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ja, diesen Geist einfach leben, der da auch in den Inner Development Goals jetzt nochmal formuliert wird und Zeit dafür haben. Ja, deswegen finde ich es einfach gut, dass auch von der Führungsebene dafür immer wieder ermutigt wird, gemeinschaftlich was zu machen, wie die Gesundheitswoche, philosophische Gespräche. Und da kann es ja noch viel mehr geben. Jeder kann hier Initiative ergreifen und was anbieten, was der Gemeinschaft dient. Da ist wirklich freier Raum.
Anke, vielen Dank für die tollen Impulse und deine positiven Ansichten.
Mhm. Danke.
Unsere Shownotes platzen diesmal aus allen Nähten. Alles zur OU-Vision 2030, bei der wir uns mit Zukunftsfragen rund um den KJR beschäftigen, findet ihr natürlich wie immer in den Teams-Kanälen und auch im Intranet gleich auf der Startseite beim UHU. Da könnt ihr verfolgen, wie weit wir bei der Erreichung auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft im KJR sind. Damit auch euer Engagement noch sichtbarer bzw. noch hörbarer wird hier im OYO-Cast, könnt ihr euch gerne bei mir melden, wenn ihr eure Projekte bekannt machen wollt. Schickt mir bis zum 31. Januar eine E-Mail an oyocast@kjr-ml.de. Und mit unseren strategischen Zielen Gesundheit, Vernetzung und Bildung sind wir im nächsten Jahr 2023 wieder ganz im Sinne der SDGs unterwegs und damit sage ich auf Wiederhören im neuen Jahr.